Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 21. März 2023. Wir sind damit mitten in der Triathlon-Saison. Ich noch nicht. Ich bin Frank, euer Publisher, aber mein Gegenüber, euer Chefredakteur Nils Fließhardt, hat bereits Wettkampferfahrung gesammelt.
So ist es. Guten Tag.
Ja, nicht nur für uns, sondern auch für die Profis ist schon die Saison und wir sind Weltspitze, oder?
Das ist so. Das würde ich so sagen, auf jeden Fall.
Ja, Wahnsinn. Wir reden natürlich über den Ironman 73 Lanzarote, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, am Samstag, mit, so viel ist bekannt, zwei deutschen Siegern, und zwar zwei großartigen deutschen Siegern.
Ja, auf jeden Fall. Also Favoritinnen und Favorit, aber das muss man trotzdem erstmal durchziehen. Es sind ja auch der eine oder andere gestolpert da bei dem Rennen. Und auch ein paar neue Namen so aufgetaucht. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Hätte ich gerne gesehen, sage ich mal so. Also das war, glaube ich, wirklich ein Rennen, was sehr, sehr spannend war bis zum Schluss. Zumindest.
Ja, hätte ich gerne gesehen, das nur als Hinweis für draußen. Wir werden natürlich bei jedem Rennvorbericht gefragt, wo kann ich das Ganze live verfolgen? Ironman überträgt 25 Rennen in diesem Jahr, ungefähr Hälfte, 73 und volle Distanzen. Lanzarote war nicht dabei, aber die Termine findet ihr auf trimark.de, wenn ihr da mal irgendwo in der Suchfunktion Live-Übertragung und so eingibt. Vielleicht stellen wir es auch nochmal in die Shownotes, wenn ich es nicht vergesse. Live-Termine, ich notiere es hier. Lanzarote war nicht dabei, das gab es nur über den Ticker, aber da gab es erfreuliche Sachen zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wo sollen wir anfangen, Frank?
Ladies first. Und zumindest auch aus dem Grunde, weil es ein Heimrennen ja quasi ist für Anna Haug. Die ist ja nun Zeit ihres Lebens quasi immer phasenweise auf Lanzarote unterwegs. Meistens auf der Nordseite der Insel im Club La Santa, wo sie ja ihr Lieblingsdomizil hat. Das Rennen fand jetzt an der Südseite statt. Und für sie war eigentlich klar, sie muss das Ding gewinnen. Sie wird das Ding gewinnen, oder?
Ja, das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. So stark war die Konkurrenz dann nicht, die auch da drauf war, vor allen Dingen, weil es natürlich dann auch noch Ausfälle gab und Anna Haug war deswegen schon die ganz klare Favoritin. Aber das macht ja solche Rennen dann trotzdem schwer, ne? Ja. Wenn du weißt, ich trete eigentlich mehr oder weniger jetzt gegen mich selbst an, dann trotzdem aber so eine Leistung und Zeiten wirklich an deiner Grenze deiner Leistungsfähigkeit, vielleicht, wissen wir ja nicht, aber dann da letztendlich doch abliefern zu können. Ich denke da an solche Sachen wie Laura Philipp beim Ironman Hamburg, wo eigentlich klar war, die fährt vorne weg und dann aber trotzdem dran zu bleiben. So, das finde ich ganz schön beachtlich.
Ich glaube, das ist die Herausforderung für sie dann, wenn es nicht das Rennen Mann gegen Mann, wie sie es so gerne hat und auch kommuniziert, haben kann, dass sie dann gegen sich selbst kämpft, denn die Vorzeichen waren ja auch bei ihr so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Das hat sie auch nochmal im Interview bei uns gesagt. Sie hat ja Corona gehabt im letzten Jahr und danach immer wieder Probleme beim Laufen gehabt. Was verschiedene Geister da aus diesem Interview machen in den Kommentaren, ist
ängstigend, aber das soll nicht hier nicht
Thema sein. Soll nicht hier das Thema sein. Wir haben es als Dokument der Zeitgeschichte mal stehen lassen. Also das kann jeder nachlesen da. Sie hatte Probleme nach der Corona-Infektion, dass sie einfach beim Laufen immer noch gemerkt hat, oh, da bremst mich was. Und jetzt.
Ja, erstaunlich, aber das überleg mal, über was für Rennen sie das sagt.
Ja.
Sie wirklich auch Laufzeiten abgebrannt hat, wo alle anderen sich ständig umgedreht haben und gewusst haben, oh Gott, irgendwo kommt noch Anna Haug. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass das dann häufig, oder nicht häufig, aber bei den WM-Rennen dann eben nicht zum Sieg gereicht hat, weil sie nicht ganz vorne sein konnte. Und sie hat gesagt, dass sie tatsächlich sich immer nah am Hungerast gefühlt hat und tatsächlich wirklich bis nichts mehr ging. Letztendlich laufen musste. Und wenn sie das in den Griff gekriegt hat und sagt, jetzt fühlt es sich für mich wieder so an, wie es sich anfühlen muss, dann ist das schon eine ganz schöne Ansage.
Ja, und dann konnte sie ja tatsächlich ihr Mantra da wahr machen. Es war dann nicht mehr der Kampf Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann, wie sie sagt, sondern Frau gegen die Männer. Ich glaube, die gesamt 8 schnellste Laufzeit hat sie da.
Ich habe es jetzt gerade hier nicht, welche, aber so um den Dreh muss gewesen sein. Also sie hat einige Profimänner hinter sich
gelassen. Und das war ein großes Profifeld.
Ja, und auch die vor ihr waren dann noch, das war auch knapp. Ne? Also sie wäre absolut konkurrenzfähig gewesen da in dem Männerfeld beim Laufen.
Ja.
Das ist schon ganz schön gut.
Ja. Ich habe ja den kleinen Fauxpas mir erlaubt, dass ich sie interviewt habe. an ihrem 40. Geburtstag, ohne zu wissen, dass es ihr 40. Geburtstag ist, habe mich wieder bei ihr entschuldigt. Es war ihr sehr recht, dass ich das nicht getan hatte. Aber mit Anne Haug kann man noch rechnen. Wir haben die Diskussion gerade heute gehabt, weil wir heute auch mal so ein bisschen geplant haben, wohin geht die Reise, was machen wir vor allen Dingen im Print von diesen vielen Weltmeisterschaften im August, September und Oktober. Und die Frauen sind ja dann quasi mit ihrem Einzelrennen auf Hawaii als Letzte dran. Und wir hatten uns die Frage gestellt, wird das vielleicht der Abschied von der Ironman-WM für Anne Haug oder gibt sie Nizza im nächsten Jahr noch eine Chance? Aber auf dem Niveau, ich meine, wir haben auch viele Sportler und Sportlerinnen erlebt, die haben es verpasst, auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit aufzuhören. Vielleicht müssen wir uns da genauso, das ist für mich noch so ein bisschen ferner als bei Jan Frodeno, aber dran gewöhnen, wir werden nicht mehr so viele Rennen von ihr sehen. Und da freuen wir uns natürlich, wenn sie das nochmal so auspacken kann.
Ja, ich glaube, ja, also habe ich jetzt in dem Sinne auch noch nicht so drüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwie ansteht, weil ich meine, ich glaube, sie hat dann auch, wenn es ihr gut geht, so viel Spaß an dieser Geschichte. Das hat sie auch gesagt, aus dieser ganzen Corona-Zeit ist sie auch so rausgekommen, dass sie endlich wieder Spaß an den Wettkämpfen hatte. Das ist einfach das, was sie am liebsten macht, ne? Dafür trainieren und dann zu gucken, für was es gut ist.
Ja, und ich glaube, wenn ich Anne... Und ich glaube, ich kenne sie gut genug, ja, seit vielen Jahren. Wenn ich Anne richtig einschätze, sie macht ihr Karriereende nicht vom Alter abhängig. Sie macht ihr Karriereende auch nicht davon abhängig, wo Ironman eine Weltmeisterschaft ausrichtet, sondern sie macht es wirklich davon abhängig. Sie macht es auch nicht vom Geld abhängig, sondern sie macht es wirklich davon abhängig, habe ich Spaß an dem Ganzen oder habe ich keinen Spaß. Und es ist schön zu sehen, dass sie den Spaß hat.
Ja. Genau so ist es und sie hat ja auch, ich meine auch nicht nur die Ironman-WM ist ja nicht nur ihr Ziel, sie hat auch, glaube ich, das so auch formuliert, dass, glaube ich, ihr ganz großes Ziel dieses Jahr auch rot ist tatsächlich, ne? Mhm. Also dass sie da wirklich, sie bezeichnet das als ihr absolutes Lieblingsrennen und als wie hat sie es genannt, wir müssen ja mal gucken, bayerische Weltmeisterschaftskrone. Also sie will, glaube ich, da und ich meine, sie hat da ja genug, bekommt sie ja genug Konkurrenz. Also dass das die Prognose wage ich, das wird kein so ein Rennen sein, wo sie gegen sich alleine irgendwie kämpfen muss und gucken muss. Also vielleicht wird es das, aber wenn es das wird, dann wird es ein sehr, sehr schnelles Rennen, wenn sie ganz alleine vorne weg ist und die Granaten, die da noch am Start sind, keine Rolle mehr spielen und Anne Haug dann nur noch für sich in ihrer eigenen Welt ist, dann haben wir ja auf jeden Fall eine neue Weltbestzeit. Ja. Also das würde ich mal, das prognostiziere ich einfach mal.
Ja, zumal Laura Philipp ja auch bei einem Rennen, wo es jetzt auch nicht um so viel ging, wie es in Rot oder auf Hawaii gehen wird, beim Ironman Südafrika ganz klar ihre Dominanz gezeigt hat. Und da haben wir jetzt zwei richtig, richtig heiße Eisen im Feuer, wenn es darum geht, wen auch immer, eine Chelsea Sodaro oder auch eine Chrissy Wellington vom Thron zu stoßen.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn das so ein Rennen ist wie jetzt hier in Lanzarote, darf man natürlich auch nicht überbewerten, aber ne, umso, also das darf man nicht überbewerten, sagt man ja in der Regel eigentlich, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ne? Aber ich meine, wenn es schon quasi so gut gelaufen ist, das ultra harte Bedingungen und trotzdem sagt sie am Ende, das war ein Rennen, wie ich es mir gemalt hätte. So, ne? Das sagt ja schon viel aus dann und das bedeutet in dem Fall eben ein gutes Schwimmen, auf jeden Fall da schon gleich vorne mit dabei zu sein, auf dem Rad an der richtigen Stelle, da, wo sie sich's ausgemalt hat, ne, da, wo es steil wird, eine Attacke zu setzen und dann zu sagen, da muss ich wegkommen, weil ich bin nicht die Abfahrerin, einfach aufgrund ihres Gewichts. Mhm. Ne, das ist einfach, das rollt einfach nicht so schnell. Das muss man, also da kann man nicht so viel rausholen, sagen wir mal so. Oder auch sie nicht, das weiß sie. Sie sagt, sie muss sie halt dann da eben die Lücke reißen und das dann eben dann ins Ziel zu bringen, dass man dann auch so einen Abstand da rausholen kann.
Ja. Ja, jetzt erscheint morgen unsere Triathlon 209 und du hast dich beschäftigt mit dem Thema, was auf dem Titel steht, Quo Vadis PTO. PTO, ja, Professional Triathletes Organization, da hat sich einiges getan. Ist ja. Anne Haug jetzt für diese Dominanz belohnt worden?
Ja, ich müsste das jetzt, ich habe ehrlich gesagt die Rechnung jetzt nicht vor Augen. Das ist jetzt ein bisschen, also habe ich nicht, aber was ich gesehen habe, ist, dass sie 87 Punkte bekommen hat, 87,35 Punkte und der Ironman 73 Lanzarote ist ein sogenanntes Silver-Rennen, also vierte Kategorie sozusagen bei der PTO und dass sie da so viel Punkte bekommen hat, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, schöne Grüße Thorsten Radde, falls ich das falsch interpretiere, aber das ist eine sehr, sehr, sehr gute Zahl für so ein Rennen. Ja, weil die Punktezahl teilt sich ja jetzt auf, eben quasi in welche Gruppe ist dieses Rennen eingruppiert, wie stark ist die Konkurrenz, die sogenannte Strength of Field, das ist ein sehr schweres Wort,
ja.
SOF. und dann nochmal eben der dritte Punkt, wo nochmal drauf geschaut wird, wie viel besser oder schlechter ist man von einer Durchschnittsleistung entfernt. Und da war sie natürlich jetzt sehr, sehr gut, weil sie natürlich viel, viel besser war als die gefolgt sind.
Ja.
Und deswegen würde ich jetzt mutmaßen, das wird man jetzt über die Saison sehen, sind eben diese 87,35 Punkte ein sehr, sehr guter Wert. Was mir aber jetzt dann aufgefallen ist, dass dieser Wert trotzdem nicht in ihre drei besten Rennen eingeht, die sie in ihrem PTO-Ranking, also die ihr Standing im PTO-Ranking ausmachen.
Ja.
Das sind nämlich der Ironman Hawaii 2022, Challenge Rot 2022 und die Ironman WM in St. George 2022. Nicht alles Rennen, es sind zwei, da haben wir dann Rennen, dabei, die deutlich höher angesiedelt sind als diese.
Sprich, ein Rennen, was höher angesiedelt ist, gibt
von Grund auf
mehr Punkte, egal wie stark das Starterfeld ist und egal wie groß die Dominanz eines Siegers, einer Siegerin ist.
Genau, oder wenn man es andersrum sagen will, bei solchen Rennen eben Werte zu erzielen, mit denen man, das ist das, auf was ich hinaus will, mit dem man quasi Rennen ausgleichen oder besser sein könnte als Ironman WM oder eben Challenge Rot oder eben, und das ist die Krux, PTO-Rennen. Ne?
Mm-hmm.
Das ist extrem, extrem schwer. Und die PTO sagt halt, wer gut ist, wird sich durchsetzen. So. Aber wer nicht an PTO-Rennen teilnehmen kann, wird es schwer haben, Diamond-Rennen Punkte zu bekommen.
Ja.
Denn da zählen eben nur die PTO-Tour zu und die Ironman-Weltmeisterschaft. Jetzt kann man sagen, ja gut, kann man bei Ironman-Weltmeisterschaft, da kann man ja Punkte sammeln. Und das hat ja Anne Haug auch getan, zweimal.
Ja.
Und bei der Challenge Rot, das ist halt, das ist dann halt die zweite Kategorie, Platinum. Da kann man ja auch starten. Aber mein Gedanke ist halt, und das hat Florian Angert auch so formuliert, wenn man einmal in diesem exklusiven Club oben drin ist, wo man quasi den Zugang zu diesen PTO-Rennen hat, dann wird man da so schnell nicht wieder rausfallen. Und damit Leute da aufsteigen können, müssen ja auch Leute absteigen.
Ja.
Und da bin ich mir noch nicht so sicher, also das werden wir dann sehen über die Jahre oder beziehungsweise auch über dieses Jahr, wie sich das so entwickeln wird.
Das heißt, die Krux ist die große Zugangsbeschränkung bei teilweise nur 16 qualifizierten Athleten plus 4 Wildcards, wie es zum Beispiel in Singapur ist.
Ja. Genau, und das ist, das wird ein, ich glaube, es wird ein Problem.
Das ist wie im Fußball, du kannst in der zweiten Bundesliga so gut spielen, wie du willst, du wirst nie deutscher Meister werden.
So ähnlich kann man es formulieren, ja. Also man kann natürlich
aufsteigen oder Relegation oder so.
Ja, also ja, ein bisschen hinkt der Vergleich, weil Anne Haug zeigt ja jetzt, dass sie eben ihre drei Rennen sind halt eben keine PTO-Rennen.
Mhm.
Aber das ist trotzdem schwierig, da oben reinzukommen.
Ja, ja.
Also es wird schwierig gegen andere, die halt eben den Zugang dazu haben, sagen wir es so.
Ich meine, das ist natürlich ein Klagen auf sehr hohem Niveau. Sie hat Rot gewonnen und war bei zwei Ironman-Weltmeisterschaften auf dem Podium. Das können nicht viele von sich behaupten.
Eben, ja. Genau. Und dann geht es ja auch weiter runter. Also man muss ja erstmal in der Lage sein, diese Punkte eben hinzukriegen. Umso höher ist denn, also zum Beispiel ihr dritter Platz von St. George waren 89,4 Punkte. Eben im Vergleich zu diesen 87,35, also nicht weit auseinander. Da kann man sehen, wie hoch oder wie gut das war, was sie da jetzt abgeliefert hat in Lanzarote. Man kann aber auch sehen, wie schwer das ist. Und das war ja immerhin, es gibt ja noch weiter unten noch die Kategorien.
Mhm.
Ja, also egal. Das werden wir erst über die Saison verteilt, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber da bin ich bei Florian Angert, wenn man sich auf die PTO-Tour begibt und da einigermaßen gut abschneidet, dann muss man sich keine Gedanken machen, dass man aus diesem Club rausfällt.
Ja.
Weil da kann von unten im Prinzip niemand kommen, der einem das streitig macht.
Ja, also um das nochmal in Zahlen zu fassen, Anne Haug gewinnt vor der Britin India Lee und das mit einem Vorsprung von 11 Minuten 50. Und wenn man sich anschaut, dass keine andere Frau einen Schnitt von schneller als 4 Minuten, und da wird es vielleicht so ein bisschen greifbar, gelaufen ist pro Kilometer, und Anne Haug eine Kilometerzeit von 3 Minuten 37 da erzielt hat, dann kann man das einfach mal einordnen. Ja, ansonsten keine weiteren Deutschen unter den Top 10 bei den Frauen. Aber solange es an der Spitze stimmt, ja,
passt
das. Ne?
War ein Bombenaufschlag.
Ja, aber auch für Justus Nieschlag bei den Männern. Der hat ja sich neu angefreundet mit der Mitteldistanz. Er hat bisher 2 Mitteldistanzen gemacht. Du hast es besser im Blick als ich. Ich glaube, mit einer ganz guten Siegquote.
Ja, ganz gut ist gut gesagt. Die ist perfekt, wenn du so willst. Er hat 2017 die Challenge Pagera gemacht. Die hat er gewonnen. Er hat, jetzt muss ich mal gucken, dass ich keine überlese, aber das ist es, WT, ja, genau. Dann hat er 2022 den Ironman 73 Kraichgau gemacht, den hat er gewonnen.
Und ja.
Jetzt hat er den Ironman 73 Lanzarote gemacht.
Ja, beim Kraichgau hat man ja schon gesagt, hoppla, was ist denn da passiert? Da waren ja keine schlechten anderen Athleten am Start. Frederik Funk als die große Hoffnung auf der Mitteldistanz in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt und heute sicher auch noch. Und da hat Justus Nieschlag seine Schau abgezogen, was ja eigentlich nur aus dem Training war, weil eigentlich war der Plan ja ganz anderer. Der möchte wieder zu den Spielen 2024 in Paris, aber der Zug ist abgefahren, da er keinen Kaderstatus mehr hat und de facto keine Chance mehr hat, da ranzukommen. Und jetzt hat er sich neu orientiert. Mit dem gleichen Trainer wie auch Anne Haug, trainiert auch bei Dan Lorang. Also das ist
auch ein Wahnsinn. Also was der unter sich hat, das ist ja wirklich echt krass. Ich meine, die beiden, dann Lucy Charles Barkley, ja. Jan Frodeno, das ist einfach...
Und das ist ja alles nur neben dem Radsport.
Ja. Sarah True auch noch. Also es ist ein Wahnsinn.
Ja. Ne? Aber da ist er auf jeden Fall auch für das, was sich jetzt da an Scheideweg seiner Karriere ergeben hat, in guten Händen. Denn Dan Lorang ist bekannt für, die Namen haben wir genannt.
Ne? Ja.
Und von daher war das sehr spannend zu sehen, wie er jetzt damit umgegangen ist. Er hat ja schon auch gesagt, er war ganz schön geknickt so über die Feiertage, nachdem er und vor allem wie er es dann kommuniziert bekommen hat von der DTU. Das war vielleicht mit wenig Fingerspitzengefühl, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber das ist eine Situation, mit der musst du erstmal umgehen, wenn da dein Lebenstraum nach Olympialuft schnuppern in Tokio bei Spielen ohne Zuschauer und so weiter, bei einer traurigen Eröffnungsfeier und so, wenn dein Lebenstraum dann auf einmal verpufft, weil die Statuten es
nicht mehr hergeben. Ja. Das muss man ja, so fair muss man ja sein. Ne? Ja,
genau.
Es ist einfach, richtig, richtig schlecht gelaufen.
Genau, es ist ja keine Bauchentscheidung aus dem Trainerstab gewesen, sondern es gibt Statuten und die muss man erfüllen oder nicht. Er hat sie nicht erfüllt. Die Kommunikation ist dann nochmal ein anderes Thema. Stecke ich nicht drin, aber da muss man erstmal mit umgehen und vielleicht ergibt sich daraus dann auch eine Energie, um gleich mal seinen dritten Start auf der Mitteldistanz und den zweiten im Ironman 73-Zirkus zu dominieren, zumal wir uns ja eigentlich einen klar waren, Andreas Dreiz gewinnt das. Nachdem du ihn getroffen hast auf
Fuerteventura. Ja, aber nachdem ich gesehen habe, dass Andreas Dreiz bei uns in der Umfrage für Justus Nieschlag gestimmt hat als Sieger, da hätte man schon auch das vielleicht ahnen können. Nein, schlimmen Tag, ne? Du hast ihn angesprochen und das ging nicht nur ihm so. Also die Bedingungen haben den einen oder anderen da echt den Zahn gezogen. Also,
ja.
War ein harter Tag. Die Insel hat sich nicht gnädig erwiesen.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich war auf Fuerteventura nah dran irgendwie und habe, glaube ich, das Beste, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht, aber besten Bedingungen ever erlebt. So wurde mir gesagt, kein Wind, immer schön, alles tutti. Und diesmal war es wohl richtig brutal.
Ja, das Brutale ist er ja gewohnt, denn er hat sich nochmal richtig eingeschenkt am Wochenende vorher in der Schweiz im Campus Sursee bei den Arena Games. 4. Platz, für ihn das erste Mal nicht auf dem Podium.
Da muss er auch erstmal mit umgehen. Fand er auch nicht so witzig, glaube ich.
Ja, zumal wir haben es schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, das Strength of Field, jetzt habe ich es auch lispelfrei über die Lippen bekommen, war ja jetzt bei den Arena Games nicht so auf dem Niveau, wie wir es schon mal gesehen hatten in der Vergangenheit. Ne? Und eigentlich war dieser Ironman 73 Lanzarote für Justus Nieschlag eingeschoben zwischen 2 Arena Games Starts, denn er startet ja am Wochenende schon wieder in, was ist jetzt?
London.
In London ist die nächste Station. Warum macht man das? Macht man das, um zu gucken, ist die Distanz was für mich? Oder macht man das, um zu sagen, hey, PTO, ihr habt Wildcards, winke, winke, und ich mache mal den erstmöglichen Slot für die Weltmeisterschaft in Lahti klar?
Ich glaube, das ist es. Also erstmal ist es gut, den schon mal in der Tasche zu haben, was immer die Saison noch bringt. Es ist gut, eben der PTO zu winken und zu sagen, hey, ihr wollt doch immer spannende, jetzt hätte ich fast Contender gesagt, so weil das PTO-Slang wäre, ihr wollt doch Leute haben, die das Feld aufmischen können und so weiter. Hier wäre einer. Mhm. Das wollen natürlich viele. Und da Jan Frodeno ja quasi schon jeweils für Ibiza und für die US Open ja schon eine Wildcard geblockt hat, bleiben halt nur noch drei über bei den Männern. Das wird dann schon ganz schön eng. Also da hat der eine oder andere seinen Hut in den Ring geworfen. Sagt man das so? Ja, ne?
Ja.
Und er möchte diese Wildcard haben. Bin gespannt, wie die PTO das entscheidet.
Zwei Deutsche bei nur vier Karten?
Keine Ahnung, da sind halt wirklich einige, ne?
Ja.
Also auch was dann das Ranking angeht, und das wird dann jetzt, das wird man dann jetzt eben sehen, ne? Weil ich meine,
wer entscheidet das, dieses ominöse Board, Athlete Board, ja, oder wer?
Eben nicht. Also das Athlete Board hat überhaupt gar keine Mitsprache.
Okay.
Es wird ganz klar von oben verortet. Also da hat niemand Mitspracherecht, das entscheiden die.
Für die beste Show.
So würde ich sagen, ja. Wie ist der Satz? Warte mal, ich kann's dir sagen.
Du hast ihn geschrieben,
ich, genau. Genau, aber es ist eine... Es
ab war, morgen am Kiosk.
Genau, ab morgen am Kiosk, jetzt schon in meiner Hand. Die Wildcard gehen an Athletinnen oder Athleten, die aufgrund ihrer Position im Ranking eigentlich nicht qualifiziert werden, aber von einem solchen Kaliber sind, dass sie dem Event zusätzliches Prestige und ein höheres Maß an Kompetitivität verleihen können.
Ja, also Kompetitivität
ist... Also für Action sorgen.
Ja, Kompetitivität ist Leistung und Prestige ist Beef. Das sagt die PTO ja ganz klar.
Oder große Dings oder große Followerschaften, ne?
Oder das, ne? Oder das, ja. Ja, jein. Also letztendlich will die PTO ja ihre eigene Followerschaft aufbauen in Dimensionen, die wir alle gar nicht kennen, ja? Weil da geht es um großes Fernsehen. Und da ist es der PTO, das sagen die ja ganz klar durchaus recht, wenn auch mal die Türen knallen und sich angeschrien wird und es vielleicht sogar ein bisschen getriggert wird, dass es passiert. Ja, also guckst du Germany's Next Topmodel wieder, diese Staffel?
Natürlich.
Ich bin Passivgucker, wenn meine Jungs und meine Frau, na gut, aber wir wissen auch, beim Privatfernsehen ist ja auch vieles... geskriptet oder wird dann
angeschoben
und sehr selektiv von der Regie ausgewählt, und da macht die PTO ja keinen Hehl daraus, dass sie Beef wollen, weil Beef sich gut verkauft. Ja, und ne, hat Justus Nieschlag schon irgendwie eine Kampfansage Richtung Norwegen gemacht oder so?
Nee, Mann, ich glaube, das macht er auch nicht. Ich glaube, da ist Justus Nieschlag, glaube ich, da muss man sich nicht, da kann man, glaube ich, lange drauf warten, bis er ihn aus der Ruhe bringt.
Ja. Ne? PTO wäre neues Terrain, aber wir rechnen jetzt mal fest mit ihm bei der Ironman 73 WM in Lahti.
Stark, das ist auf jeden Fall einer, der dann noch einer aus deutscher Sicht, der da wirklich, wirklich konkurrenzfähig
ist. Ja, zumal wir einige aus deutscher Sicht haben, die eigentlich nur das als Saisonhöhepunkt definieren können, weil sie sich noch nicht für eine Ironman WM interessieren, weil sie noch nicht das permanente durchgängige Startrecht bei der PTO haben. Und die da die Chance haben, einen Weltmeistertitel mit einem gewissen Prestige, du hast ja neulich schon in unseren Prognosen gesagt, dass das Prestige vielleicht auch Schwankungen unterliegen wird in der Zukunft, aber in diesem Jahr geht es da nochmal um richtig was, und das könnte ein richtig großes Ding werden mit ganz vielen tollen Deutschen.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass sich halt viele dafür entscheiden letztendlich und sagen, wir machen das zu einer richtig geilen WM. Das wäre schon sehr, sehr gut.
Ja, wie gesagt, Justus Nieschlag bisher auf der Mitteldistanz mit weißer Weste, die will er da auch nicht verlieren, aber da werden auch Leute wie Frederik Funk, wie Mika Not, der ganz klar gesagt hat, ich werde das Ding gewinnen.
So hat er es nicht gesagt.
Ja, aber er ist sich schon sicher, ne? Das ist irgendwann mal so. Ne? Also er will sich
sein
verbessern.
Ziel.
Ne?
Er will sich verbessern, genau. Und da ist ja nicht mehr so viel Luft noch. Ja,
Jan Strattmann, ne? Gibt es noch viele weitere, also das wird...
Ja, Frederik Funk hast du, glaube ich, schon genannt.
Genau.
Florian Angert muss man mal gucken, wie er sich entscheidet. Der ist ja auch gut mit dabei immer.
Mhm.
Muss man schauen. Also sind auf jeden Fall einige.
Ja.
Ja. Und ja, es kommen ja auch neue nach. Wir haben ein Interview mit Timo Schaffelt, der sein Profi-Debüt gegeben hat, der schon Weltmeister bei den Age-Groupern war auf Hawaii und der jetzt aber gesagt hat, ich möchte es versuchen bei den Profis und auch echt einen heftigen Tag hinter sich hatte, aber trotzdem, und da muss man auch den Hut extrem vorziehen, es dann noch geschafft hat, tatsächlich am Ende die beste Laufzeit des Tages aus dem Hut zu zaubern mit 1:15:08. Und das heißt dann eben nämlich auch, ja, also besser als Justus Nieschlag, besser als der Zweitplatzierte, ja, Matthias Magi Rieh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Das ist schon ganz schön gut. Und ja, also jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber ein Age-Grouper ist auch noch sehr, sehr schnell gelaufen. Aber auf jeden Fall, da auf jeden Fall auch Hut ab. Oder auch Rico Bogen auf Platz 4 in der PTO-Statistik, ohne Bild, ohne Landesflagge, wusste überhaupt gar keiner, wer das ist, offensichtlich. Yes, der Bruder von Bianca Bogen.
Ja, ja, also, die Kurzstrecklerin, ne? Ja. Und in bester Gesellschaft da mit Torben Nix Madsen vor ihm, Daniel Beckegaard hinter ihm, Peter Heimerick, ne? Also, das macht Spaß, der Saisonbeginn.
Ja, und alles eng zusammen vor allen Dingen auch. Ne? Also bei den Männern war es jetzt dann überhaupt auch nicht so, dass Justus Nieschlag allen weggelaufen wäre. Es war ja wirklich knapp. Also war schon noch umkämpft. Also er hat auch gesagt auf Instagram, also er hat auch noch ein paar Learnings mitgenommen so aus dem Rennen. Erstens, dass 52:11 nicht genug ist für eine Mitteldistanz, also die Übersetzung. Da mag du manche Age-Grouper, so wie ich, denken so irgendwie so, naja, 52:12. Oh, wenig Zähne. Aber bei den Profis wird anders Rad gefahren. Da kannst du mit einem 52er Blatt, wenn du 11 Zähne hast hinten, das ist zu wenig. Da ja. Das fand ich sehr, sehr witzig, dass er das so als Learning mitgenommen hat und gemerkt hat, so, oh, verdammt, da brauche ich ein paar mehr. Grüße gehen raus an den Baranski, der dann nicken wird und sagen wird, so, meine Güte, 52 Zähne, das ist ja süß. Ja. Und was hat er noch geschrieben? Maximal 14 Kilometer ist er gelaufen, immer vorher im Rennen. Und das reicht auch nicht für eine Mitteldistanz.
Okay.
Um Fun zu haben im Rennen.
Ja,
finde ich witzig. Also, dass dann auch, dass man so ein Rennen gewinnen kann und sagen kann, so, oh, das haben wir jetzt auch ganz schön mitgenommen.
Ja. Ja. Ja, krass, ne? Also lernen wir daraus, Marginal Gains ist ja immer wieder ein Thema. Ein Ritzel oder ein Ritzel kann entscheiden.
Ja, das ist. Ja, nicht gut in Mathe, aber das ist...
Oder auch so Faktoren, ziehe ich mir fürs Laufen auf der Mitteldistanz Socken an oder nicht? Apropos. Wir machen nämlich einmal Werbung und diese Werbung hat mit Socken zu tun. Diese Folge von Carbon und Laktat wird euch nämlich präsentiert von In Silence. Der Sockenspezialist aus Hamburg hat sich in der Triathlon-Szene durch die coolen und bunten Designs längst einen Namen gemacht. Nicht nur viele Age-Grupper lieben die Socken und Accessoires von In Silence, auch Profi-Triathleten wie Laura Philipp, Sebastian Kienle und die beiden Norweger Christian Blumenfeld und Gustav Iden setzen auf die Produkte, die in Italien und Portugal produziert werden. Mit den Socken vereint In Silence höchste Qualität und Funktionalität mit einem coolen und unverwechselbaren Look. Denn ganz klar ist, neben einer coolen Optik muss die Passform und auch die Verarbeitung stimmen, damit ihr ohne schmerzhafte Scheuerstellen und Blasen ins Ziel kommt. Wer sich jetzt für die anstehende Saison eindecken möchte, für den hat In Silence ein besonderes Angebot. Bis zum 9. April spart man mit dem Code LAKTAT 15% auf die Bestellung auf insilence.com. Übrigens kann man die Socken von In Silence an diesem Mittwoch, also morgen, dem 22. März, kostenlos testen. Gemeinsam mit 5 Schuhherstellern kann man ab 18 Uhr im In Silence Showroom in Hamburg-Winterhude Socken und Schuhe auf Herz und Nieren testen. Alle Infos zum Rabattcode findet ihr natürlich noch einmal in den Shownotes. Ja, das war also der Saisoneinstieg bei den Profis, aber auch du hast Wettkampfluft geschnuppert.
Ah, so ein bisschen, muss man sagen. Ja? Also Wettkampf.
Du hast hart trainiert.
In Anführung, genau, ich habe hart trainiert. Denn ich war nicht bei einem offiziellen Wettkampf, sondern bei einem, ja, wie soll man sagen, einem, einem Trainingsbattle sozusagen.
Das war ja nicht das letzte in diesem Jahr, das können wir gleich nochmal ein bisschen anspoilern.
Aber da, genau, ich hatte ein schönes Wochenende, ich habe das ja auch letztes Jahr gesagt, es wird vielleicht letzte Woche schon gesagt, dass es dieses Wochenende vielleicht ein bisschen härter wird, so das Training. Und das war's. Ich war nämlich bei der Motodrome Mania 2023. Großer Name, großer Sport. Es war nämlich richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, ich kriege das gar nicht mehr rekonstruiert. Du hast mir das irgendwann geschickt. Da ist was im Gange.
Ja, ich habe das auf Facebook irgendwo gesehen, da gibt es was und habe vor allen Dingen dieses Bild gesehen, was so ein bisschen aussah wie so eine alte Wikingerburg-Wallanlage, wie es die auf Föhr zum Beispiel gibt. Und da drin befindet sich im tiefsten Ostfriesland ein Motorsportstadion.
Motodrom,
genau. Für Crosser, ja?
Für Speedway. Das ist, hat man bestimmt schon mal gesehen, das sind diese, wenn man...
Wo der Dreck fliegt.
Genau, wenn man mit Motorrädern so quasi die ganze Zeit um die Kurve driftet auf einer 400 Meter Bahn.
Oh, das kenne ich von zu Hause. Mein Sohn kam mal an und sagte, Papa, warum hat mein Mountainbike-Reifen auf einmal Fell?
Ja.
Und da habe ich gesagt, wieso Fell? Da habe ich dann angeguckt, was hast du denn damit gemacht? Ja, wir üben Driften auf dem Schulhof.
Ja, gute, ja. Naja, egal. Kinder. Ja, genau, Driften. Genau, Speedway. Und dieses Motodrom in Halbemond, sehr schöner Name in Ostfriesland.
Den ich zum allerersten Mal gehört habe
im Zusammenhang. Aber in der Speedway-Szene ist oder beziehungsweise vor allen Dingen war das mal eine riesengroße Nummer. Da hat nämlich mal die Weltmeisterschaft stattgefunden.
Oh.
Und dünnes Eis irgendwann in den 80ern. Und dafür ist das gebaut worden damals. Und das hat unfassbar viele Plätze. Da gehen mehrere 10.000 Leute rein.
Krass.
Und irgendwann, und dann kam auch der Weltmeister aus der Region und deswegen war das alles cool. Und irgendwann ist der Sport so ein bisschen, sagen wir mal, hat an Popularität verloren. Jetzt steht aber dieses Stadion.
Gibt's noch keine E-Motorbikes?
Da findet immer noch was statt. Also das gibt's auch noch. Also die machen auch noch Rennen und so. Aber der Verein, der MC Norden, die kümmern sich um das Gelände. Das ist riesengroß. Also du kannst dir vorstellen, es ist ein riesen Stadion mit diesen Wallanlagen und Stehplätzen, sind auch Sitzplätze und wie man das so kennt. Und eben in der Mitte ist halt eine Rasenfläche und man hat diese Aschebahn, auf der dann halt die Motorräder fahren. Und die kümmern sich darum, dass das gibt. Und es gibt zwei Vereine, den Norder TV und den MTV Aurich, die immer gerne mal kooperieren, auch für Verrückte. Auch in den Corona-Jahren haben die Mitteldistanzen organisiert oder, was haben sie mir erzählt, irgendwie sind 100 Kilometer in einem Kreisverkehr gefahren, einfach so, immer nur genauso Sachen, auf die ich genau stehe. Einfach irgendwie so, wir haben es ausgerückt, es treffen sich ein paar Bekloppte mit einer Idee und finden Gleichgesinnte und schon wird was daraus gemacht. Und die haben sich gedacht, wir müssen doch irgendwie, es gibt dieses Stadion und die waren da auch schon mal irgendwie mit im Rahmen der RAFA Festi 500, sind die da schon mal im Kreis gefahren und sowas, alles so solche Geschichten. Und die haben gesagt, und nebendran ist halt noch eine Motocross-Strecke, wo, ne, kennt man irgendwie, wo dann eben mit Hügeln und Kurven und so weiter, gibt's halt genau daneben. Und ich habe gesagt, das müssen wir irgendwas machen und kurz überlegt und da kann man auch einen Cross-Duathlon von machen. Mit Laufen im Stadion, Radfahren draußen auf dieser Motocross-Strecke. Und gesagt, getan, haben sich zusammengetan, haben das ausgerufen und haben gesagt, wer Bock hat, kommt vorbei, haben das diesem wahnsinnig coolen Namen Motodrom Mania 2023 gegeben und dann hast du mir davon erzählt und dann habe ich gesagt, da muss ich hin.
Genau, mein erster Kontakt war nämlich mit denen und habe gesagt, ja, coole Idee, wir freuen uns immer über neue Sachen und sollen wir da mal eine Meldung von machen auf der Website oder so? Dann sagten die, nee, bloß nicht, wir machen das ja nur zum Ausprobieren als Training und so weiter, das ist ja gar kein Wettkampf
und
so.
Ja, und genau, man muss ja erstmal ausprobieren, ob es überhaupt geht und so. Für was überhaupt die Kapazitäten reichen und so weiter. Und das war jetzt eben am Sonntag und es war ganz, ganz, ganz großes Kino. Also ich habe das so genossen, wirklich, es haben sich halt von Kindern über Jugendliche, Männer, Frauen zum Spielen im Schlamm getroffen und haben sich einmal richtig eingesaut und hatten großen, großen Spaß. manche einfach nur, um einfach Spaß zu haben. Es wurde aber auch Gas gegeben, irgendwie so, ne? Also es war alles dabei. Es gab zwei Distanzen, Sprint und die Langdistanz sozusagen.
Wie waren
die? Die Sprintdistanz, auf der ich unterwegs war, waren 6 Runden Laufen, 6 Runden Radfahren, 3 Runden Laufen. Das musste man sich dann merken, weil es gab ja keine Rundenzähler oder so. Gar nicht so einfach, kann ich sagen.
Okay.
Es waren halt, also in Kilometern ausgedrückt, halt 2,4 Kilometer Laufen, 7,5 Kilometer Rad und 1,2 Kilometer Laufen wieder.
Kurz und hart.
Kurz und hart und vor allen Dingen auch sehr, sehr schlammig. Es hat nochmal eigentlich war alles perfekt präpariert, haben sie gesagt. Der Wettergott hatte mitgespielt und dann war aber in der Nacht davor oder am Abend davor gab es nochmal ein richtig, richtig fettes Gewitter, die einfach alles überschwemmt hat und für Pfützen gesorgt hat.
Achso, ich habe jetzt gedacht, das war die Ortsfeuerwehr, die sie auch noch eingespannt haben, weil Nils kommt mit der Kamera, das muss ein bisschen dreckig aussehen.
Nee, die haben, ganz im Gegenteil, die haben, also der Verein, der MC Norden, da hat alles gegeben, um das zu präparieren und mit schwerem Gerät alles nochmal abgezogen, wenn ich das richtig gehört habe, und alles war wirklich, alles war angerichtet und dann gab es halt eben dieses Gewitter und deswegen hat sich auch kurzfristig das nochmal ein bisschen verändert. Man hat dann nochmal quasi nach diesem Runde auf diesem Cross-Gelände brauchte man erstmal ein paar Meter und wieder, dann ist man noch einmal um das Stadion auf Asphalt außen rum gefahren, um quasi den Puls wieder runter zu kriegen. Und man sieht es auf meiner Pulskurve auch ganz fantastisch, diese farblich hinterlegt ist dann halt immer, außenrum ist grün und immer wenn es wieder in Schlamm geht, wird es wieder so zwischen gelb und rot. Und man kann wirklich genau sehen, wo auch die Hügel sind, wo die Herzfrequenz so hoch geht. Das ist also sehr, sehr schön. Und letztendlich war das ganz fantastisch. Es waren irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, ich habe es noch nicht gezählt, aber irgendwas zwischen 30 und 50 Leute, die da teilgenommen haben, eben verteilt auf die Distanzen, auch wie gesagt mit Kinderrennen und so weiter. Für die war das natürlich das Allergrößte. Helm auf dem Kopf, Regenhose an und dann mit dem kleinen Fahrrad einfach voll durch die Pfützen und so. Das ist natürlich perfekter Vormittag. Also es war wirklich richtig, richtig cool zu sehen. Also wirklich von den ganz Kleinen über Jugendliche, die dann schon mit uns gestartet sind und alten Säcken dann hinten raus. Toll. Also wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Danach gab es fantastisches Kuchenbuffet. Und ich habe da wirklich das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt, weil ich letztendlich, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber genau so hat Triathlon angefangen. Ne? Leute haben sich getroffen und haben gesagt, lass uns mal was machen. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus und los geht's. Und daraus ist der Ironman Hawaii entstanden.
Ja, es ist ja auch so wichtig, weil es geht ja im Triathlon auch vieles gerade zu Ende und findet nicht mehr statt und so. Und wir freuen uns über jede Initiative da draußen. Und warum nicht mal was anderes? Ja, wir beobachten natürlich die Szene. Es ist ja alles nicht mehr Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz und links und rechts gibt's nichts. Okay, Duathlon gab's früher noch und Wintertriathlon gibt's jetzt auch irgendwie am Wochenende irgendwo. Ja, ist aber auch was in Vergessenheit geraten ist. Die Veranstaltungsszene war schon mal bunter im professionellen Bereich. Ist sie das ja auch mit neuen Distanzen, die die PTO etabliert, mit Super League, Indoor und Outdoor und so weiter. Aber für den Age-Grupper auch in der aktuellen Ausgabe drin, ein paar Perlen des Rennkalenders, mal Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ja. Wenn man erstmal groß über die Triathlon-Website schaut oder so. Ja, da geht es um andere Dinge, da geht es natürlich viel um Profigeschäft, aber es ist ja schön, wenn es wieder Anreize gibt und Dinge und lokale Veranstaltungen, wo vielleicht der überhaupt nicht dran denkt, sowas zu machen, zum ersten Mal infiziert wird.
Ja, vor allen Dingen, was ich da so toll fand, ist, meine klar, offizielle Rennen ist natürlich dann das eine ist ja auch extrem wichtig und so weiter, dass die DTU dann auch da involviert ist und so, das alles organisiert und Nachwuchs und so weiter, aber es spricht ja auch nichts dagegen aus meiner Sicht, wenn Vereine so Fun-Events machen und das war es halt einfach. Ne? Also jeder hat einfach da einfach nur Spaß gehabt, Grinsen auf dem Gesicht, das hat jetzt ja kein Rennen in dem Sinne, ne? Das darf es ja dann gar nicht sein, das ist halt einfach Spaß.
Ja, also wenn es das inoffizielle Rennen ist, wer ist der inoffizielle Sieger?
Ich. Ist mir jetzt peinlich, das hier zu sagen, aber ja.
Musste kommen.
Ich habe die schnellste Zeit tatsächlich auf der Sprintdistanz errungen.
Großartig. Auf der einen Seite großartig, auf der anderen Seite auch beängstigend, weil, wie ich schon gespoilert habe, es ist ja nicht das letzte Rennen über eine kurze, harte, giftige Distanz.
So ist es. Ich nehme da sehr viel Motivation. Das war ja für mich ein ganz neues Gefühl. Ich habe damals hier bei meinen Saisonzielen, die wir ja auch im Podcast besprochen haben und in der Zeitschrift, habe ich ja gesagt, ich würde gerne einmal aufs Podium nur kommen dieses Jahr. Jetzt gab es keine Siegerehrung und so weiter, von daher. Aber ich für mich nehme das als Anspruch.
Saisonziel erreicht, dann kannst du jetzt aufhören mit dem Training.
Nein, jetzt geht es erst richtig los. Okay. Jetzt geht es erst richtig los. Ich muss den Puls wieder runterkriegen. Ich hatte auf den letzten drei Abschlussrunden hatte ich 189er Puls. Der muss irgendwie noch ein bisschen weiter runter.
Ja.
Wobei, ist auch schön, wenn man den so hochkriegen kann.
Ja, gut, wenn du beim nächsten Rennen nicht aufs Podium kommst, bist du Letzter. Denn es starten ja nur vier.
Das ist, ja. Da muss es auch.
Ja. Heute in 4 Wochen werden wir Gewissheit haben, denn es geht in die wichtigste Phase der Wettkampfsaison aus Spomedis interner Sicht. Das große Ziel ist klar, der Hamburger Rathausmarkt. Wir wollen zumindest kompetitiv mitkämpfen um den Titel der Mixed Team Relay Weltmeisterschaft in der Altersklasse, sagen wir mal grob 40 bis 50, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt.
Dabei sein wollen wir. Kompetitiv dabei sein, sagen wir so.
Ja, wir haben 2 ganz heiße Eisen im Feuer bei den Frauen, die vertreten werden von Silke Insel und Ulrike Syring. Je kürzer die Distanz, desto schneller die Wechsel. Und ich erinnere mich, dass Ulrike Syring schon mal bei diesem großen Hamburg-Triathlon die schnellste Wechselzeit overall hatte im Age-Group-Bereich.
Kennt alle Tricks,
genau. Bei den Männern haben wir das bekannte Problem, 2 Startplätze, 4 Männer.
Das ist ein Luxusproblem.
Ein Luxusproblem für alle, die das von außen betrachten. Wir haben heute schon mal wieder diskutiert und jetzt die Dinge festgezurrt, die festzuzurren sein müssen.
Das hatte so ein bisschen, war schon ein Wunder, dass da keine Anwälte dabei waren. Die Bedingungen wurden ausgehandelt, sozusagen. An welche Regeln wir uns halten und an welche nicht. Nein, wir halten uns eigentlich an alle Regeln.
Ja.
Ja. Das musste einmal gesagt werden.
Ja, das Hauptproblem war, einen Termin zu fixieren, der Familienurlaubs-, Wettkampfreisen und auch sonst wie kompatibel ist. Und den haben wir gefunden, den werden wir zu gegebener Zeit noch kommunizieren. Wir haben auch einen Ort gefunden, den wir vielleicht auch kommunizieren werden. Wir haben einen Wettkampfmodus gefunden. Ja, das Problem ist, wir müssen das Ganze relativ früh durchführen, weil einfach irgendwann der Anmeldeschluss ist und wegen Urlaubsabwesenheiten und so ein Termin, wie gesagt, in 4 Wochen haben wir Gewissheit, ein Termin früh sein muss. Da kann das Wasser noch kalt sein, aber wir müssen ja nur 300 Meter schwimmen.
Ja. Ist ja, wenn du mich fragst, ist jeder Meter zu viel, aber gut, da muss ich halt durch.
Also das war die erste Festlegung, Peter vermisst nicht die Schwimmstrecke. Du auch nicht.
Ich habe das Thermometer in der Hand. Ich werde mal gucken, ob da überhaupt die vorgeschriebenen Temperaturen herrschen, überhaupt das geschwommen werden kann.
Genau.
Das ist das am allerwichtigsten.
Nachdem dieser Einwand kam, habe ich gebeten, ins Protokoll aufzunehmen, wenn die Wassertemperatur unter der vorgeschriebenen Mindesttemperatur liegt, beginnt der Tag in einem Schwimmbad und wir schwimmen und werden dann das Rennen im Jagdstart auf der Radstrecke fortsetzen.
Ja, mein Anwalt hat sich nicht durchgesetzt. Er hat einen Antrag auf Duathlon gestellt.
Nein.
Aber ich bin dann nicht durchgekommen. Ich konnte nicht mich durchdringen.
Mehrheitlich abgelehnt von Peter.
Ja.
Ja. Ja, also 300 Meter schwimmen. Es wird schweinekalt werden. Wobei die Wassertemperaturen hier in Hamburg auch schon so bei 7, 8 Grad sind. Und wir haben ja noch 3 Wochen Zeit. Die nächste Woche wird schweinekalt bleiben. Aber wenn dann 3 Tage die Sonne auf den... Warte mal, habe ich hier einen Beep? Auf den... ich habe da, glaube ich, einen Beep hier auf dem... Ne, auf den... See scheint, dann sollte er warm genug sein, damit wir am Parkplatz dieses Sees eine kleine Wechselzone auch durchlaufen können, um dann auf die Straße am
No.
Genug gespielt. 5 Kilometer Radfahren stehen dann an. Das ist kürzer geworden nochmal seit der ersten Ausschreibung.
Leider. Ja. Leider. Es ist, ich will nicht jetzt schon unken, aber es ist. Die Bedingungen entwickeln sich gegen mich, gegen mein Profil.
Ja, also städtebauliche Voraussetzungen haben dazu geführt, dass die Age Group Team Mixed Relay WM Strecke in Hamburg nur 5 Kilometer auf dem Rad betragen wird. Das heißt, wir wollen natürlich ein kompetitives WM-Team auf die Beine stellen und wollen auf Originaldistanzen, wenn auch nicht am Originalort, das Ganze ausfechten. Das heißt, es wird ein kurzes, heftiges, knackiges Radfahren.
So ist es.
Hast du geübt am Wochenende?
Geübt hab?
Ja, hast du geübt, hast du gerade gesagt.
Ja, klar, ich bin, ja, also, aber das war nicht schnell, ne, weil schlammig und tief. Und teilweise bist du in Scheibenbremsen im Matsch versunken, aber wenn das, ja, reintreten konnte man das schon.
Ja, und da kam er dann das zweite Mal mit dem Anwalt an und sagte, Zeitfahrrad, dann haben wir gesagt, nee, auch bei der WM in Hamburg wird nicht auf Zeitfahrrädern gefahren, wir fahren auf Straßenrädern.
Ah, ja.
5 Kilometer ist echt heftig, ne?
Ja, ist Vollgas, Anschlag.
Ja, kann ich nicht.
Ja, ist mir doch egal. Umso besser. Also, dann ruh dich doch aus. Ruh dich auf deinen Lorbeeren vom Schwimmen aus. Das
ist gut. Lorbeeren vom Schwimmen, da ist noch einer weit voraus, ja. Also den müssen wir erstmal, ich meine, den müssen wir alle erstmal kriegen.
Ja, also die Rollen sind nie, also eigentlich sind die Rollen nur in der, glaube ich, in dieser Disziplin, also da wagt auch niemand, das in Frage zu stellen, dass Peter als Erster aus dem Wasser kommen wird. Das ist.
Ich möchte immerhin als Zweiter aus dem Wasser kommen.
Ja, das wirst du auch. Das wagt, glaube ich, auch niemand außer Frage zu stellen. Kann so mit einem Arm schwimmen. Und dann wird es schon spannend, glaube ich.
Schauen wir mal. Ich war 2 Stunden im Schwimmbad am Freitag. Das Erste, was ich gemacht habe, war, die neue Stehrutsche auszuprobieren. Da gleitest du quasi auf deinen Unterarmen, aber wenn du nicht aufpasst, rutschst du aus und fällst auf den Hinterkopf und dann hatte ich den Rest der Zeit Kopfschmerzen und habe kein Schwimmtraining gemacht.
Okay, egal.
Nur um dich zu beruhigen.
Trotzdem. Ne? Sagt meine Frau immer so schön, trotzdem.
Ich werde schwimmen gehen vorher. Ja,
ja, das war ich auch. Ich war ja auch schon.
Ja.
2-mal.
Okay.
Gut, und ja, also schwimmen und dann werden die Karten bunt gemixt. Dann kommt es drauf an. Könnt ihr euren Vorsprung halten oder nicht? So einfach ist das. Und ob dann Bengt oder ich von hinten in der Lage sind, an 2 Leuten vorbeizuziehen aus diesem
Ding. Ihr seid die Einzigen, die Chance auf eine Allianz auf der Radstrecke haben. Ja, weil ich glaube, Peter ist weit weg. Ich komme dann irgendwann und dann hoffe ich doch zumindest, dass ihr dann irgendwann kommt. Also ihr habt schon einen Vorteil da, ne? Ihr könnt euch kraftschonend an mich ranpirschen. Und dann hänge ich mich rein und pirsche mich an Peter ran und ruckzuck sind die 5 Kilometer vorbei. Das hat sich noch gar nichts geändert.
Dann wird gelaufen.
Ja, und da habe ich Angst vor.
Ja, das wäre 1,5 Kilometer all out.
All out. Ne? Da habe ich dann noch dafür plädiert, lass uns doch 3 Runden machen und das auf Wendepunktrunden, damit wir uns so oft wie möglich in die Augen schauen können.
Das ist mir egal. Solange ich hinten bin, ist das kein Problem. Da kann ich da gut mit umgehen. Ich habe interessanterweise die genau umgekehrte Erfahrung jetzt gemacht im Motodrom, wo ich ja wirklich jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben so einen Teil angeführt habe. Ne?
Ja.
Und war ganz vorne. Und
erzähl dem Peter so oft wie möglich, wie scheiße sich das anfühlt.
Richtig.
Ja, Peter, ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Das ist nicht gut da vorne alleine.
Ich war selber von mir überrascht, weil ich, kann man mal sehen, ich bin mein Leben lang immer nur hinterhergelaufen oder habe versucht, Rückstände im Fußball wieder aufzuholen und so weiter. Und da wirst du das bei mir nie erleben. 2-0 Rückstand, noch 2 Minuten zu spielen oder 3 oder 4, glaube ich immer noch, dass wir das Spiel gewinnen können. Wirst du immer sehen, da würde ich niemals sagen, ich gebe auf. Wenn ich irgendwo einen sehen würde vor mir, sagt, den kann ich noch holen. Da würde ich niemals sagen, oh, der ist zu weit weg. Jetzt kam ich auf einmal in diese andere Situation, dass ich da vorne weggelaufen bin und ich bin dann ins Stadion gelaufen mit fast 190 Puls. Und habe dann erst das erste Mal mich gewagt, quasi dann oben am Scheitelpunkt sozusagen, um mich umzudrehen und zurückzugucken. Da habe ich gesehen, der zweite läuft auch ins Stadion ein. Das heißt, ich habe eine halbe Runde Vorsprung gehabt. Was macht mein Gehirn? Sagt mir nicht, halbe Runde Vorsprung, das sind 200 Meter, schaffe ich. Mein Gehirn sagt mir, zweiter Platz ist auch schön. Es ist ja trotzdem gut.
Würde reichen. Ne?
Gleich kommt er. Gleich holt er mich ein. Erste Runde vorbei. Es waren 3 Runden. Ne? Erste Runde vorbei. Ich gucke nach hinten. Immer noch halbe Runde Vorsprung. Habe ich gedacht, jetzt zündet er den Turbo. Jetzt hat er gesagt, wirklich. Und erst auf der letzten Runde ist es mir dann langsam irgendwann gedämmert, dass wenn ich dann wieder eine halbe Runde Vorsprung habe, dass es dann wohl nicht wieder reichen wird, wenn ich das zu Ende kriege. Aber da habe ich mich danach, ich habe wirklich den Kopf über mich selber geschüttelt, wie man so destruktiv denken kann. Es kam einfach auf. Ich konnte nichts dagegen tun. Daran werde ich arbeiten müssen. Also wenn ich vorne bin, dann muss ich anders an der Sache arbeiten.
Ja.
Mehr Selbstbewusstsein.
Übrigens nur, damit ihr jetzt ein Bild vor... Nils sitzt hier in Sportklamotten vor mir, ja, in unserem Kona 22-Shirt, was uns auf ganz verschiedene Umwegen letzte Woche erreicht hat. Also es war auf Kona, ich glaube, in Stückzahl 2 tatsächlich zu sehen. Ja. Hat hier Laufschuhe an und ist braun gebrannt vom Trainingslager.
Ne? Das sind die Reste vom Schlamm, die ich noch nicht aus dem Gesicht gewischt habe.
Ja, ne? Ja, es wird ein episches Battle zu viert geben. Es ist an einem Tag, wo wir vielleicht auch noch einen Podcast hinterher aufnehmen werden, dann
Das werden wir, klar, das machen wir.
Ja, wir werden natürlich auch darüber berichten, schon im Vorfeld. Ja, also Julia hat schon ganz tolle Ideen, was sie mit uns anstellen will im Vorfeld.
Psychologische Kriegsführung.
Psychologische Kriegsführung. Und
der PTO lernen heißt erfolgreich sein.
Ja, und lass mal die Katze aus dem Sack. Ihr werdet das Ganze live verfolgen können im Stream und im Live-Timing.
Wenn denn alles gut geht.
Sagen wir mal so. Ja, also gibt es Wettbüros? Das könnt ihr da draußen organisieren.
Genau. Gott. Ja. Es wird aber spannend. Es bleibt spannend.
Es bleibt vor allem ab jetzt jeden Tag Thema hier. Ne? Das war schon vorhin, ja, Kollege Jan, ihr kennt ihn inzwischen auch aus dem Podcast, hat vor kurzem Geburtstag gehabt, hat Kuchen ausgegeben und es ja, wurde genau geguckt wieder, wer, wie viele Stücke. Ich habe gesehen, du hast alle Krümel nachher noch genommen.
Ja, ich habe auch gesagt, wer sich es leisten kann, der kann auch noch ein zweites Stück Kuchen nehmen. Ich bin aber auch der Einzige gewesen, der gelaufen ist heute noch in der Mittagspause.
Ich laufe nachher nach Hause. 16
ja,
Kilometer
ist zwar... jetzt regnet. Ja, mal gucken.
Nein. Guck, ich habe gar nichts mehr hier. Das hat alles meine Frau schon mitgenommen eben. Da sind nur noch Laufsachen. Ich muss nach Hause laufen. Ich komme sonst nicht nach Hause.
Spaß.
Ja.
Ne? Mach mal. Kannst du mal richtig Gas geben auf 16 Kilometer. Kannst du zwischendurch mal einstreuen, so 1,2 Kilometer Vollgas, wie sich das anfühlt.
Ja, ich kann dir jetzt schon verraten, das wird nicht auf Strava öffentlich gehen.
Mach das doch mal bitte. Mach doch mal unten an der Elbe schön 1,2 Kilometer all out. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Wir laufen noch 1,5 oder laufen
wir? Ja, ich habe hier 1,2 stehen auf meinem Zettel noch.
Guck, das ist schon wieder psychologische Kriegsführung. Ne? Ich weiß, dass du auf kurzen Strecken so knallhart beißen kannst. Ne?
Ja. Ja. Immer, ne? Immer auf bescheidenem Niveau. Also, das ist halt ja tatsächlich. Aber man kann ja nur die schlagen, die an der Startlinie stehen. Und seid in diesem Fall ihr.
Es wird schmerzhaft.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Und genau, wer immer gewinnen mag am Ende, wir werden ihn den Qualifizierten nennen.
Großartig. Apropos schmerzhaft, lass uns doch nochmal kurz auf dieses Thema eingehen, was uns zugespielt wurde von mindestens zwei Stellen, habe ich zumindest bekommen in den letzten Tagen. Es gab eine Studie im Deutschen Ärzteblatt, erschienen am 10. März über das Thema Schmerzmittelkonsum im Sport. Und wenn man die mal leicht angelesen hat, konnte man den Eindruck gewinnen, oh, wir Triathleten haben ein Problem.
Ah. Ja?
Ich habe mir das mal ein bisschen näher angeguckt. So einfach und so pauschal lässt sich das nicht beantworten, weil wenn man das mal runterbricht, es ist eine riesengroße Studie, für die man im ersten Schritt sich knapp 6.200 Publikationen angeschaut hat. Zur Sichtung. Am Ende hat man aber nur 128 davon identifiziert, dass sie zum Thema Schmerzmittelkonsum im Sport Aussagen treffen können. Hat man dann weiter eingegrenzt, nachdem man die Abstracts gelesen hat, 96 Artikel von diesen ursprünglich mal 6.200 wurden überhaupt im Volltext angeschaut und am Ende blieben 55 Veröffentlichungen über. Das waren jetzt ein paar Zahlen, die nackte Zahl, die da drin steht, 47% der Triathleten nehmen Schmerzmittel. Aber wenn man dann mal anschaut, wie viele dieser 55 Veröffentlichungen sich mit dem Thema beschäftigen, dann ist das eine. Und die bezieht sich auf den Ironman Brasilien im Jahr 2008, also auch schon 15 Jahre her.
Das ist lange her.
Ja. Am Start damals knapp 1.300 Athleten, ungefähr 300 davon hat man befragt und ist dabei eben zum Schluss gekommen, 47% dieser 300 sagen, okay, im Umfeld des Wettkampfs nehme ich nicht steroidale Schmerzmittel. Also wir reden hier über ein untergeordnetes Problem, was in manchen Ländern ein Riesenproblem ist. Schmerzmittelabhängigkeit sagt man in Deutschland so ungefähr auf dem Niveau von Alkohol, irgendwie um die 3% der Bevölkerung. In den USA redet man inzwischen von einer Opioid-Epidemie. Da sind einfach starke Schmerzmittel viel, viel einfacher verfügbar und da steckt auch eine Industrie dahinter. Und das Thema ist auf jeden Fall kein so großes Thema im Triathlon. Es gab andere Studien, die sich vor allem mit Laufen beschäftigt haben, wo man zu dem Schluss kommen kann, je länger, desto mehr. Ja, also da geht es zu Schmerzmittelraten von weit über 60% bei Distanzen, die aber auch weit über 60 Meilen dann liegen, also irgendwie im 100-Kilometer-Bereich oder 100-Meilen-Bereich. Je kürzer die Distanzen und je breitensportlicher, desto kleiner das Problem. Irgendwo war da eine Zahl mit drin, die sich um 50.000 Läufer auf Halbmarathondistanzen in Deutschland gedreht hat. Die lag bei 2% und da ist man dann ruckzuck in einem Bereich, der wahrscheinlich im Bevölkerungsdurchschnitt auch eine Rolle spielt.
Ja. Vielleicht kannst du einmal nochmal sagen, warum das so eine dumme Idee ist, Schmerzmittel. Weil das ist ja irgendwie letztendlich, das ist ja das, was hängen bleiben muss, ja. Dass das einfach keine, dass man das einfach nicht machen sollte. Und gleichzeitig ist halt, sind immer so plakative Dinger halt irgendwie immer auch geeignet dafür, dass das sich genau verfängt irgendwie so, ne? So, ja, nach dem Motto so, ja, dann wird auch aus 47% wird irgendwann alle Triathleten nehmen und dann, ich hatte es schon im Vorgespräch gesagt, dann verfestigt sich irgendwann so ein Blödsinn wie in Tattoofarben sind Autolacke.
Ja.
So, ne? So, weil es Stoffe gibt, die in beiden drinne sind, ist dann quasi das Gleiche. Das bleibt dann hängen, solche plakativen Dinge. Deswegen muss man einmal sagen, das ist Quatsch quasi. Oder man kann es nicht belegen, sagen wir mal so. Und jetzt kommst du, warum das
Nochmal kurz zu den Zahlen. Zwei Anmerkungen noch dazu. Karin, eine Triathletin, die ich schon seit vielen Jahren kenne, die sehr belesen ist als Gynäkologin in der internationalen Forschung und so weiter, hat gesagt, in Brasilien, die hatte mir auch die Studie geschickt eben, in Brasilien haben wir auch eine Sektio-Rate, also eine Kaiserschnittrate von 70% der Geburten. Das ist eine schmerzaversive Gesellschaft. Ja, da ist man eher dabei, Schmerz irgendwie zu vermeiden. Ich habe mir daraufhin nochmal andere Zahlen angeschaut, und zwar die den Jahresumsatz mit Schmerzmitteln dieser Kategorie im internationalen Vergleich. Führende Länder, USA, China, Brasilien. Und jetzt kann man sagen, oh, da sind sie, die Brasilianer. Passt doch. Aber Brasilien hat einen um den Faktor 2,3 ungefähr höheren Jahresumsatz an ein Marktvolumen an Schmerzmitteln. Aber die sind auch ungefähr Faktor 2,3 mal so groß wie Deutschland. Also von daher ist es pari.
Ja.
Von daher können wir es darauf nicht beziehen. Grundsätzlich gebe ich dir aber völlig recht, Schmerzmittel im Triathlon sind eine ganz dumme Idee, weil es Betrug am eigenen Körper ist. Der Schmerz ist ein Warnzeichen. Und wenn ich dieses Warnzeichen ausschalte, bin ich vielleicht in der Lage, punktuell eine bessere Leistung zu erzielen, aber kann dafür ganz viele andere Dinge kaputt machen. Wie gesagt, wir haben eine Abhängigkeit auch in Deutschland, ne? Nicht so stark wie im USA-Bereich, aber wenn ich jetzt anfange, wegen banaler Geschichten wie Sport zu Schmerzmitteln zu greifen, bahnt das vielleicht auch Wege in Abhängigkeiten, wie auch immer man sie definiert, dass ich häufiger dazu greife, und jedes Arzneimittel hat auch seine Nebenwirkungen, und es ist sicher besser, gar nicht erst zu Dingen mit Nebenwirkungen zu greifen, wenn ich sie nicht wirklich brauche.
Genau, da hätte ich jetzt nochmal eingehakt. Natürlich gibt es auch Dinge, die man auch mit Schmerzmitteln behandeln kann.
Ja.
So, ne? Einfach aufgrund der, jetzt, das weißt du auch besser, aber der entzündungshemmenden Wirkung zum Beispiel und so weiter.
Mm-hmm.
Von daher muss man ja keine Nullpolitik fahren, sage ich jetzt mal, sondern da, wo es quasi, wo der Arzt sagt, das ist eine gute Idee, das zu machen.
Ja.
Aber jetzt auch das im Wettkampf zu tun, und darum geht es ja auch
irgendwie
letztendlich, das ist halt, birgt halt auch Risiken.
Ja. Es sind Arzneimittel, die ihre therapeutische Relevanz haben, und da gehören sie hin, aber sie gehören sicher nicht in den präventiven Bereich in die Radflasche oder in den Startnummernbandbeutel auf einer langen Distanz im Triathlon und auf einer kurzen genauso wenig. Ne? Also können wir da, glaube ich, einen Punkt drunter machen und sagen, diese Zahl, die da erstmal so erschreckend war, kann man relativiert sehen. Übrigens, was für den Ausdauersport gilt, je länger die Distanz, desto mehr Problematiken lässt sich in Ballsportarten oder in Mannschaftssportarten anders formulieren. Je höher das Niveau, desto größer das Problem. Ja, aber das wissen wir auch, ja, Profifußball, Profihandball und so, das sind verdammt harte Sportarten. Da kommt es häufiger mal zu Verletzungen. Und wenn wegen dieser Verletzungen Schmerzmittel therapeutisch genommen werden müssen, spielt das natürlich in diese Statistiken mit rein. Ja. Da sind eben auch Studien zitiert worden, wo es um klare Dopingkontrollen geht, wo das vielleicht dann als Ergebnis aufgefallen ist. Aber wenn es dafür eine Ausnahmegenehmigung gibt, aus therapeutischen Gründen, ja, ne, es ist nicht so, es ist sehr komplex, aber ich glaube, es ist nicht das Riesenproblem im Triathlon und so soll es auch bleiben. Darum erwähnen wir es.
So ist es.
Genau. Gut, jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen. Müssen wir noch über Rot sprechen? Ich habe gerade so gute Laune.
Ja, vielleicht ganz kurz.
Ja.
Also wir sind ja eh einer Meinung, also von daher müssen wir uns das nicht mehr erklären.
Ja.
Aber sag noch mal einmal kurz, um was es geht. Das genau. ist ja ein bisschen hochgekocht hier in den letzten Tagen.
Genau, es ist intern und extern und in der Kommunikation mit beteiligt an dem ganzen Thema natürlich ein großes Thema. Ich fange mal relativ früh an. Mir ist schon vor einigen Tagen signalisiert worden von Felix Weichshöfer, dass es eine Änderung in Bezug der Zugänge auf die Radstrecke in Rot gibt. Ich habe ein paar Ideen vorgetragen, auch Bedenken vorgetragen und habe vor allen Dingen auch gesagt, und da waren wir uns einig, das ist ein Thema, über das man sprechen muss. Ja, es geht darum, dass viele Beteiligte am Triathlon-Sport intern und extern den Eindruck haben, es ist auf den Radstrecken zu voll, was Motorräder betrifft. Und dann kam für uns alle überraschend, und ich habe das nur in zweiter Instanz mitbekommen, ich war im Urlaub und kriegte auf einmal Nachrichten auf mein Handy, oh, was ist da denn passiert? Kam für uns alle überraschend eine Pressemitteilung aus Rot, die eben sagt, es gibt keine externen Medienmotorräder mehr auf der Strecke, was ich ja so in der Form ungefähr schon wusste, wo ich aber die Verärgerung von Kollegen, die mir es geschickt haben, auch verstanden habe, weil wenn man diese Pressemitteilung mal sehr extrem verkürzt, könnte man sie in zwei Sätzen zusammenfassen, liebe Presse, ihr seid schuld und ihr seid ja nicht mehr erwünscht. Oder ihr seid nicht mehr dabei.
Ja.
Da ist zum Beispiel eine Formulierung drin in zwei Absätzen, die da heißt, ab 2023 werden keine externen Medienschaffenden auf Motorrädern auf der Radstrecke zugelassen. Konkret reden wir hier über 40 Motorräder weniger. Das Team um Felix Weichshöfer hält das für notwendig, da zuletzt bei einigen Langdistanzrennen gehäuft Diskussionen über fragwürdige Zeitstrafen und den Einfluss von Motorrädern auf das Windschattenfahren aufkamen. Und da kann man sich dann natürlich fragen, bin ich schuld daran, dass es da gewisse Probleme gab, die natürlich auch groß in der Öffentlichkeit diskutiert wurden? Bist du schuld? Ist ein Pat Cobaya schuld? Ist ein James Mitchell schuld? Ist ein Nick Staggenbock schuld? Sind wir schuld an dem Thema? Oder gibt es Lösungen? Oder nein, ich bin mir sicher, es gäbe Lösungen, die man erarbeiten kann im Miteinander, um A, einerseits die Problematik, dass es an manchen Stellen auf mancher Strecke vielleicht zu voll ist, zu bearbeiten, aber trotzdem die gleiche Vielfalt an Bildern, an Berichten und so weiter, weil wenn wir auf dem Motorrad sitzen, wir fotografieren ja nicht nur, wir nehmen Dinge auf, wir sprechen im Podcast drüber, wir berichten in unseren Medien drüber, das ist ja ein Gesamteindruck, den wir da sammeln, der uns jetzt da verwehrt ist und da ist die Tür einfach mal so richtig knallhart zugeschlagen worden. Quasi so ins Gesicht der Presse, der man dieser Pressemitteilung geschickt hat. Und daraufhin habe ich einen Kommentar geschrieben, der wieder ganz viele Kommentare erzeugt hat in Social Media, unter dem Artikel selber, in ganz vielen persönlichen Mitteilungen, die ich bekommen habe. Also heute hat noch einer der wichtigsten Sponsoren geschrieben von Rot, ja, guter Artikel, sehen wir genauso. Ja, von Fotografenkollegen aus dem In- und Ausland habe ich Resonanzen bekommen. Von Kampfrichtern, von den beiden letzten Motorradfahrern, mit denen ich da draußen in Rot unterwegs war, die alle sagen, ja, da ist wohl nicht genug drüber nachgedacht worden. Ne? Und natürlich sind wir auch im Austausch mit Rot. Also ich habe gleich, nachdem ich diese Pressemitteilung gelesen habe, habe ich Felix Weichshöfer eine Nachricht geschickt und habe gesagt, Felix, was habt ihr euch da einfallen lassen? Und da kam auch eine Antwort von ihm mit gewissen Erläuterungen. Und nachdem das aber so ein weiter schwelendes Thema war und wir dann auch so langsam uns wieder hier zusammengefunden haben nach Urlauben und drüber diskutiert haben, habe ich gesagt, wir müssen das kommentieren, weil wenn das Schule macht, dass die Presse keine Möglichkeiten mehr hat von wichtigen Elementen, und ich sag mal, die Radstrecke in Rot ist eines der allerwichtigsten Elemente des Triathlon-Geschehens in Deutschland, wenn wir da nicht mehr die Möglichkeit haben, darüber zu berichten, dann haben wir ein Problem. Zumal die angebotenen Alternativen, dass man über einen Pressebus oder über Shuttle-Motorräder von außen herangefahren wird, das weißt du, das weiß ich, das wissen die ganzen Fotografenkollegen da draußen, das funktioniert einfach nicht. Und zumal wissen wir, das, was viele als Problem sehen, das sind nicht wir.
Ja, genau. Also das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Es kommt eigentlich zu diesem, was dann ja auch von Athletenseite jetzt auch über die Social Media Kanäle dann öfter auch schon mal moniert wurde, ist rund um die Spitze oder bei der Spitze gibt es einen Pulk an Motorrädern, der Windschatten bietet, sowohl von vorne, von Kameramotorrädern, als auch von der Seite. Und wenn man von hinten quasi versucht, auf diese Gruppe raufzufahren, dann hat man im Prinzip keine Chance, weil einfach da so vom Windschatten profitiert wird. Und ja, man muss sagen, es gibt diesen Pulk zum Teil und den gibt es aber nur bei Rennen, wo es Live-Berichterstattung gibt. Weil, und da muss man, das muss man auch ein bisschen erklären, wie wir arbeiten, um das zu verstehen. Das Fernsehen oder die Live-Berichtskamera diktiert im Prinzip alles vorne an der Spitze. Und wir bekommen die Ansage, dass wir auf keinen Fall durchs Kamerabild fahren dürfen. Das heißt, wir kommen von hinten an auf die Spitze, weil so funktioniert das, ne? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir arbeiten so, dass wir natürlich die Männer aus dem Wasser kommen lassen, wenn sie eher stehen. Wir warten, bis die Frauen aus dem Wasser sind. Dann rennen wir zu unseren Motorrädern und fahren quasi von hinten das Feld auf. Weil wir natürlich nicht nur an der Spitze interessiert sind, sondern wir sind an schnellen Age-Groupern interessiert, wir sind an den Profifrauen interessiert, an den Profimännern. Und wir fahren an einen Athleten ran, von hinten gucken, ist der spannend für uns? Wir können natürlich nicht jeden Athleten fotografieren, klar. Das macht man aus, man fährt ran, macht sein Bild von der Seite und ist nach maximal 10 Sekunden wieder weg. Also 10 Sekunden ist schon hochgegriffen. Also da ist mit Windschatten ist da nichts. Auf 180 Kilometern kannst du vergessen. Also wenn du dann 5 Sekunden vom Windschatten des vielleicht 4, 5 Meter entfernten Motorrades profitierst, seitlich, niemals von vorne. Niemals von vorne, immer nur seitlich. Dann fahren wir weiter zum nächsten und so weiter und so weiter und so fort. Und nun kommen wir irgendwann zur Spitze. Und
Ja,
da.
erstmal sind wir bei den Frauen, wo das ja sehr weit
Ja,
auseinandergezogen
genau.
ist. Ja, da ist ja Platz ohne Ende. Und ich sag mal, an der fünften Frau ist auch nie ein Live-Bild dran. Ja, also da ist Platz ohne Ende. Und das die meiste Zeit verbringen wir tatsächlich von Athlet zu Athlet durchs Nirgendwo zu fahren. Da ist niemand, da hat niemand einen Vorteil oder Nachteil.
Genau. Und Jan Frodeno oder war es Sebastian Kienle, ich bin mir nicht mehr sicher, hat doch immer von diesen schönen 2 Hubschrauberrennen gesprochen, irgendwie, wo es dann eben mehrere Kameras gibt, aber auch die bleiben ja nur bei den interessanten Leuten. Und da ist es dann so, wir fahren auf, lass es eine Gruppe sein von, keine Ahnung, 4, 5 Fahrern und da werden wir dann aufgehalten. Wir würden quasi, wenn wir jetzt das so machen könnten, wie wir es immer machen wollten, würden wir kurz ranfahren, unser Bild machen, nach vorne wegfahren, um dann gegebenenfalls wieder von hinten anzufangen, beziehungsweise uns an den Rand zu stellen, um nochmal andere Shots zu machen, damit man auch eine Vielfalt reinbekommt. Wir wären wieder weg. Das Problem ist, wir dürfen nicht. Wir fahren da auf das Live-Motorrad und das Live-Motorrad diktiert uns quasi, dass wir nicht an denen vorbeifahren dürfen. Und erst wenn der Regisseur, ich nehme an, dass es so läuft, das Signal gibt, kannst die Kamera runternehmen oder so, wir schalten auf Kamera 2 auf die andere Seite, dann dürfen wir schnell vorbeifahren, dass wir nicht im Bild zu sehen sind. Mit uns da zusammen fahren manchmal Redakteure von Fernsehanstalten, die keine Funktion haben. Da sind
Sponsoren.
Sponsoren zum Teil, da sind Beobachter, Spotter, da sind manchmal auch Kampfrichter, habe ich auch schon gesehen. 3 auf einer Gruppe von 5, die einfach auch nebenher fahren, ohne irgendwas zu tun. Also sie beobachten natürlich, aber das könnte man auch von hinten machen oder eben von weiter vorne, aber wird nebenher gefahren. Ich will jetzt auch niemanden anzählen, aber die einzigen, die eigentlich Interesse daran haben, da schnell wieder weg zu sein, das sind wir,
Ja.
die Fotojournalisten. Und wir kriegen jetzt den schwarzen Peter zugeschoben und dürfen nicht mehr dabei sein.
Und dann kam es zu ganz vielen Stimmen, die gesagt haben, ja, das kann man auch bequem vom Straßenrad aus machen. Du weißt, ich weiß aus der Praxis, also ich war bestimmt, ja, 2000, ich war 1996 zum ersten Mal als Athlet in Rot, aber ich war bestimmt, ich würde mal sagen, 18 Mal als Journalist in Rot und wahrscheinlich davon 15 Mal auf dem Motorrad. Ich muss auch nicht immer aufs Motorrad. Ja, also ich habe auch manchmal andere Dinge und ich kann ja auch nicht immer alles selber machen. Ja, ich weiß, wie gerne du aufs Motorrad gehst. Wenn es eins gibt, dann, ne, gut, Hawaii ist meistens Chefsache, aber Diese Diskussion, die ich angestoßen habe, habe ich ja nicht für mich angestoßen. Ja? Die wird ja auch von anderen geführt. Da kamen dann auch so Argumente, ja, James Mitchell, der macht das ja auch vom Streckenrand. In Social Media war James Mitchell der Erste, der gesagt hat, hey, liebe Rotor, so geht das nicht. Ja, warum redet ihr nicht mit uns? Und das ist das Hauptproblem. Man hat nicht mit uns, und ich sag mal, mit uns meine ich die erfahrensten Leute, die seit vielen Jahren Rot und ähnliche Veranstaltungen in der Größenordnung fotografieren, gesprochen. Ich weiß nicht, ob man mit irgendwem gesprochen hat. Es heißt immer nur, es haben alle Beteiligten am Tisch gesessen, sprich Veranstalter, Athleten und Kampfrichter, aber einen weiteren Stakeholder und das sind wir, hat man da nicht gehört. Ne?
Genau, und ich habe sofort die Gelegenheit genutzt, um auch mit Athleten darüber zu sprechen, die gesagt haben, aus ihrer Sicht ist es natürlich so, entweder wenn man vorne in der Spitzengruppe ist, sieht man die Motorräder neben sich. Oder wenn man eben hinten weiter ist, dann kriegt man halt mit, dass man trotz irgendwie sensationeller Wattwerte da nicht aufgefahren ist, weil es natürlich diesen Effekt geben kann, wenn diese große Gruppe. Aber es wurde nicht nach einer Lösung gesucht und vor allen Dingen wurde auch nie bedacht, dass wir quasi da reinfahren in eine Situation, die wir anders lösen würden, wenn man uns lassen würde. Ja. Na, das ist, es, also kann ich wirklich die Hand für ins Feuer legen. Wir sind wir achten so penibel darauf, weder jemandem Windschatten zu geben, noch irgendjemanden in Gefahrsituationen zu bringen. Immer würden wir auf das Bild verzichten, wenn wir müssen wegbleiben von dem Rennen. Das ist unsere oberste Maxime. Das sagen wir unseren Motorradfahrern, müssen wir aber gar nicht. Die wissen das selber.
Die wissen das. Die sind super gebrieft, gerade in Rot und auch bei den anderen Langdistanzveranstaltungen in Deutschland, auf Hawaii noch viel mehr. Die sind so weit im Thema drin. Die machen das ja auch meistens nicht nur ein Jahr. Und wer sich da als Motorradfahrer falsch verhält, der ist auch beim nächsten Mal nicht mehr dabei. Also das ist ja ein hochprofessionelles Geschehen insgesamt da.
Eben. Und es geht. Und man könnte es schaffen, das vernünftig zu organisieren. Und das ist aus unserer Sicht, das muss man dann auch so egoistisch sagen, leider versäumt worden, um überhaupt nach Lösungen zu suchen, um quasi auch ein Bewusstsein zu bekommen, wieso es überhaupt zu dieser Gruppenbildung da vorne kommt. Keiner von uns Fotografen bleibt an der Spitze. Niemand. Können wir überhaupt gar nicht. Erstens wollen wir es nicht, weil wir ja das ganze Rennen abbilden wollen. Wenn wir unser Bild haben, dann haben wir es in dem Fall. Und wenn man eine Lösung finden würde, dass man uns einfach vorbeifahren lässt, dann sind wir wieder weg.
Ja, ja. Ne? Und da hätte es so viel Spielraum gegeben, dass man sagt, okay, auf den Kilometern X bis Y hat das Fernsehen höchste Priorität. Aber dann gibt es vielleicht mal ein Loch, wo drei Fotografen in dem Zeitfenster das machen dürfen. Und dann sind es bei einem anderen Stück die nächsten drei Fotografen, weil niemand von uns. Klar, wir wollen auch mal den Athleten kurz ins Auge gucken und so und können da sicher mehr rauslesen als ein anonymer Bewegtbild-Fernseher-Kameramann oder so, der nächste Woche was ganz anderes macht. Ja, das ist einfach unsere Branche und das sind ja Eindrücke, die spielen sich nicht nur in dem Moment ab bei uns, sondern die kommen in Bildergalerien, in Kalender, in Print, in den Podcast rein. Die sind wichtig für den Eindruck, den wir haben, für die Vorberichterstattung, für die nächsten Dinge, die kommen. Ja, und da ist einfach dieser Ausschluss mehr als da müsst ihr halt eure Fotos woanders machen, wie es jetzt nicht von den Veranstaltern. Also ich habe auch heute noch mal über eine Viertelstunde telefoniert mit dem Pressesprecher von Rot. Ja, wir sind da jetzt natürlich im Austausch, aber es war wichtig, das anzustoßen, weil ich glaube, das Bewusstsein, wie du es gesagt hast, für das, wie wir da arbeiten und wie wichtig das auch ist, dass wir auch mal längere Strücke auf der Strecke fahren können, wo wir aber überhaupt keinen Athleten sehen. Ja, also das Lückenschließen von der Frauenspitze zur Männerspitze, gut, da gibt es natürlich dann auch immer noch mal ein paar Nachzügler, die, wo man dann vielleicht 2-3 Sekunden.
Aber wie gesagt, das ist ja nicht relevant.
Nee.
Ja, wie du gerade gesagt hast. Und Anfahren von der Seite, natürlich kann man auch vom Straßenrand schöne Bilder machen, das machen wir ja auch. Aber man muss ja an die Punkte kommen.
Ja.
Und so ein Rennen ist.
Wir kennen die Strecke, wir kennen die Topografie. Sau
schnell vorbei. Ja,
ne, wir sind natürlich auch irgendwo während des Rennens in einem geschützten Raum auf dieser. Wir wollen ja gar nicht raus mit dem Motorrad in den öffentlichen Straßenverkehr und unter Eile. Ne? Und ich sag mal, es ist unterm Strich für uns weder wirtschaftlich relevant, ob wir auf dem Motorrad sitzen oder nicht. Ja, es ist auch nicht bequemer, auf dem Motorrad auf der Strecke zu sitzen oder nicht. Ja, wir werden sowieso von Rot berichten und vollen Einsatz zeigen. Und der Tag ist anstrengend, egal ob man auf dem Motorrad sitzt, auf dem Fahrrad, zu Fuß, auf der Strecke, neben der Strecke oder so. Wir geben vollen Einsatz. Aber wir möchten natürlich für uns und für die Zielgruppe das Bestmögliche rausholen und die maximale Vielfalt. Und das geht halt nicht, wenn sich das jetzt weiter fortsetzen würde, wenn man nur an drei einzelne Punkte gefahren wird. Weil, das wissen wir auch, 180 Kilometer, 4 Stunden plus, die sind so schnell vorbei.
Ja, und trotzdem ist halt eine Menge Holz an Strecke, die man zurücklegen muss.
Also ich habe es meistens so gemacht, wie du es erwähnt hast, Frauenspitze einmal durchfotografiert, Männerspitze einmal durchfotografiert und dann kommt es irgendwann Männerspitze Richtung Solarer Berg. Da will man vorher da sein, da will man vorher oben sein. Da fahren wir ja schon seit Jahren nicht mehr durch.
Ja.
Ne? Da fahren andere durch, da gibt es auch Aufnahmen von. Ja, ne, das wollen wir gar nicht, aber wir wollen natürlich vor der Männerspitze da oben sein und da die Fotos machen. Und dann gibt es so viel mehr am Solarer Berg zu machen. Und dann fährt man vielleicht nochmal ein Stück weiter irgendwo in die Felder rein und sucht sich jedes Jahr einen anderen Spot. Und irgendwann kommt dann die Männerspitze auch wieder vorbei. Ja, und am Ende haben wir 90 Kilometer gefahren, niemanden gefährdet, keinen ungerechtfertigten Vorteil vergeben, der nicht allen gleichmäßig zugekommen wäre. Aber das Live-Bild, das ist halt die ganze Zeit vorne dran.
Das ist die ganze Zeit vorne dran und genau. Das ist das, was mich ehrlicherweise stört. Es mag sich jetzt so anhören, dass wir als schlechte Verlierer dastehen und irgendwie so uns darüber aufregen, dass uns das quasi weggenommen wird. Aber ich finde, es wird da mit dem Finger auf die falschen Leute gezeigt. Und das Live-Bild, klar, ist das Live-Bild extrem wichtig. Ist mir auch klar, dass die nicht sagen würden, ja, dafür verzichten wir aufs Live-Bild. Aber aus meiner Sicht ist, wenn das Live-Bild weit genug weggehen würde und uns Platz lassen würde am linken Straßenrand, könnten wir auch überholen, ohne dass wir zu sehen wären.
Ja.
Ne? Das wäre möglich.
Und das ist eben das, was ich auch angemerkt habe. Und das habe ich auch gelernt aus den Kommentaren und das kann ich auch abzitieren, das ist vielen Leuten egal. Für viele Leute da draußen ist Triathlon Hobby und denen ist es egal, Hauptsache die Stimmung, das Bild passt. Aber für uns als Journalisten kann es natürlich nicht die Lösung sein, dass alles, was von wichtigen Veranstaltungen zukünftig kommuniziert wird, immer durch die Regie des Veranstalters gelaufen ist und immer durch die Planung des Veranstalters. Und ich habe diese beiden Beispiele genannt. Ja, auf Hawaii waren wir mal ausgeschlossen. Das war eine völlig absurde Situation. Ich weiß noch, im Jahr davor war die Triathlet, die US-amerikanische Zeitschrift, Gott habe sie selig, war Startnummer und Sponsor. Das stand überall drauf. Im Jahr darauf waren die genauso wie wir ausgeschlossen, weil man auf die Idee kam, wir gründen eine eigene Fotoagentur, damit wir einerseits damit Geld verdienen und andererseits das Thema unserer Bilderwelten komplett in der Hand haben. Das heißt, wir verdienen Geld damit andere unser Image nach außen tragen. Ja, und da waren wir uns einig, das Spiel spielen wir nicht mit. Und ich weiß noch, ich habe damals mit der Redaktion lange diskutiert. Das war das Jahr, wo sich Andreas Rählert und Chris McCormack auf dem Queen K noch einen Fistbump gegeben haben oder die Hand gegeben haben, als Chris McCormack dann Rählert überholt hat, um Weltmeister zu werden. Ne? Und wir haben lange diskutiert, kaufen wir dieses Foto. Aber es war vorher eine klare Abmachung unter allen Fotografen, wenn wir das Spiel mitspielen, dann sind wir für alle Jahre raus. Und wir werden, und Ironman wird in der Welt nur durch deren eigene Fotografen abgebildet. Und ich habe damals das unmoralische Angebot bekommen, du bekommst dieses Geld dafür, dass du uns alle Bilder, die du an dem Tag gibst, aber du darfst davon keins selber verwenden, du darfst die nachher bei uns kaufen. Und da gab es noch absurderweise einen in der Triathlon-Szene bekannter Triathlon-Manager, sage ich mal, dem vorher die Triathlet USA gehörte und Titelsponsor war, der war in dem Jahr für Ironman, für die Durchsetzung der Rechte verantwortlich. Und da sind dann tatsächlich Kollegen, wie auch ich, mit dem Scooter in die Lava gefahren, um Fotos zu machen. Und einen davon hat er erwischt und da hat er den Schlüssel vom Roller abgezogen und weit in die Lava reingeworfen. Ne, das war wirklich Krieg damals, ne?
Und Bilder Westen.
Ja, hat nicht funktioniert. Und in Frankfurt, ich habe es auch erwähnt, auch da gab es mal die Situation, da haben wir einfach zu kritisch berichtet, dass darf man nicht falsch verstehen, das ist nicht das Thema in Rot. In Rot ist ja der Ansatz, wir wollen faires Rennen liefern, erstmal ein guter.
Und ich bin auch dabei, also die Anzahl der Motorräder zu reduzieren, ist ein richtiger Schritt. Ja. Aber es mag sich bescheuert anhören, aber da würden mir einige Motorräder einfallen, die man streichen kann, bevor man unseres streicht.
Ja, und vor allen Dingen würden mir Lösungen einfallen, die allen gerecht werden. Ja. Aber das ging uns jetzt einfach von der Sache zu weit und auch von der Kommunikation. Diese Pressemitteilung war aus meiner Sicht ein No-Go. Die hatte das Ziel, dass man beklatscht wird von außen. Ja, Rot setzt wieder Maßstäbe. Aber wie du sagtest, der Finger wird auf die falschen Leute gezeigt.
Ja. So kann man es stehen lassen. Es, ne? Wir reden natürlich weiter.
Und, wir reden weiter, ne? Und wir werden nach wie vor vollen Einsatz in Rot machen. Und zwar mehr als je zuvor. Mit einem Special, was es in sich haben wird. Wir sind auch in wenigen Wochen vor Ort und werden uns nicht nur ein erstes Bild, sondern erste Bilder machen von dem, was wir da planen. Wir wollen das Rennen mal, was ja wirklich noch einmal ein Kernelement der deutschen Triathlon-Kultur ist, mal ganz anders abbilden mit einer riesengroßen Ausgabe, mit richtig schönem Papier, wo wir Rot und die Roter und vor allen Dingen die vielen, vielen 100 Athleten, das sind ja viel mehr unsere Leser und User, die da starten als auf Hawaii.
Absolut.
Das wollen wir mal richtig feiern und da freue ich mich sehr drauf.
Ja.
Vielleicht sehe ich dich irgendwo am Streckenrand. Ich bin ja selber auf der Strecke.
Irgendwo im Dreck liegend.
Und motorisiert. Ne?
Also eine gut funktionierende Uhr wird auf jeden Fall an dem Tag sehr, sehr wichtig werden.
Ja.
Wird ein stressiger Tag.
Ich hatte schon befürchtet, dass du dann während des Rennens das wahrmachst, was du schon immer vorhast, und zwar einen Fisch aus dem Teich neben dem Zielstadion.
Angeln. Weil ich Zeit habe. Jetzt darfst du mich nicht verraten. Das mache ich im Dunkeln, wenn keiner hinkommt.
Den Rotbarsch.
Ja, von wegen. Riesenkaschen.
Mission Rotbarsch.
Ach ja.
Ja, gut. Ich glaube, damit ist zu dem Thema aber auch alles gesagt. Wie gesagt, nachdem Rot es öffentlich gemacht hat und in der Form haben auch wir das öffentlich kommentiert. Und alles Weitere besprechen wir dann wieder im internen Kreis.
Machen wir es.
Gut. Jo, so.
Ich bin ungewohnt, dass ich, normalerweise sage ich immer am Ende des Podcasts, ich gehe jetzt trainieren, aber heute habe ich schon trainiert.
Ich gehe jetzt trainieren. Zieh dich warm an, du.
Oh, mir nicht, du musst dich warm anziehen, es regnet.
Es regnet?
Ja.
Wer weiß, vielleicht regnet es ja auch am April am See.
Möglicherweise.
Ich glaube,
vielleicht sind es aber auch nur Schweißtropfen, die fliegen. Könnte durchaus sein.
Ja, ich freue mich sehr auf das, was jetzt alles kommt. Also wie anfangs erwähnt, wir sind mitten in der Saison und
nächste Woche reden wir über Jan Frodeno.
Nächste Woche, ist
mal wieder so weit.
Ja. Gut, in diesem Sinne da draußen, seid auch schön fleißig, trainiert eifrig und wir freuen uns darauf, viele von euch demnächst auch live und in Farbe da draußen zu sehen. Bis dahin. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.